RBB 24 Inforadio Spezial.
Hallo Frau Finger.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Es gibt in Deutschland insgesamt etwa 3 Millionen Studierende. Das hört sich für mich jetzt erstmal nach sehr viel an. Sind das auch wirklich viele im Vergleich, wenn man jetzt so auch so auf andere Länder guckt?
Wahrscheinlich muss man sich das eher relativ ansehen, ne? Und wenn man das als Anteil an der altersgleichen Bevölkerung betrachtet, sind es ungefähr 50% mittlerweile. Und damit ist Deutschland im internationalen Vergleich mittlerweile, muss man sagen, ziemlich im Durchschnitt, also im Mittelfeld. Das war auch nicht immer so. Also noch vor 20 Jahren war die Studierendenquote deutlich niedriger bei unter 30%. Und da hat Deutschland durchaus deutlich aufgeholt und liegt jetzt im Mittelfeld.
Und wie ist da so das Verhältnis von Studierenden, die aus Familien ohne Hochschulerfahrung kommen, zu Studierenden aus Akademikerhaushalten? Lässt sich das irgendwie aufdröseln?
Ja, also wenn man sich jetzt tatsächlich nur die Studierenden anschaut, dann hat man hier wieder so dieses 50-50-Verhältnis. Also knapp über 50% kommen aus Akademikerhaushalten der Studierenden, knapp unter 50% aus Nicht-Akademikerhaushalten. Aber man muss das ja auch wieder in Relation zur Größe der Gruppe in der Bevölkerung sehen. Und hier zeigt sich eben eine klare Überrepräsentation von Akademikerkindern, weil sie nur 28% ausmachen in der altersgleichen Bevölkerung, aber zu 53% studieren. Und bei Nicht-Akademiker-Kindern ist es eben genau andersrum. Da sind es 72% in der Bevölkerung, aber unter den Studierenden nur 47%. Und die Zahlen beziehen sich auf 2016.
Was hat das dann eben auch für Folgen auf den Arbeitsmarkt? Wie sehen da die Verhältnisse aus?
Ja, also natürlich, wer keinen Hochschulabschluss hat, geht in der Regel auch in unterschiedliche Arbeitsmarktpositionen über. Also aus meiner Sicht ist das auf jeden Fall ineffizient, weil natürlich potenziell hochqualifizierte junge Menschen im Arbeitsmarkt damit verloren gehen. Und ich meine, wir hatten die Debatte schon mal in den 1960ern. Hier wurde auch schon mal gefordert, dass mehr Arbeiterkinder an deutsche Universitäten gehen. Und hier war ein Argument ein ganz ähnliches, auch ökonomisches, dass es eine ökonomische Notwendigkeit gibt, hier Begabungsreserven zu mobilisieren. Und heute haben wir aber auch andere Debatten um Fachkräftemangel, um Überqualifizierung und so weiter. Aber ich finde, die gehen am Problem sozialer Ungleichheit ein bisschen vorbei und beziehen sich eher auf die absolute Zahl oder auch generell die Relation an Hochschulabsolventen im Vergleich zur Bevölkerung. Aber wenn wir über soziale Ungleichheit denken, muss man sich überlegen, dass es hier eine Selektion gibt auf Grundlage eines Kriteriums der sozialen Ungleichheit zum Beispiel, die für die eigentliche Produktivität auf dem Arbeitsmarkt eigentlich recht irrelevant ist. Und aus meiner Sicht kann das nur ineffizient sein.
Und was ist denn da so das abschreckende Kriterium? Also bei vielen Fächern gibt es ja zum Beispiel den Numerus Clausus, sprich es wird nur eine bestimmte Anzahl Studierender zugelassen und junge Menschen brauchen dann nicht nur das Abitur, sondern auch ein richtig gutes Abitur, um in den Studiengang reinzukommen. Ist das was, was besonders die jungen Menschen, die nicht aus Akademikerhaushalten kommen, abschreckt?
Ja, die Zulassungsbeschränkungen, ja, die sind sicherlich ein Kriterium unter vielen, aber möglicherweise auch ein immer wichtigeres. Und Sie hatten es gerade schon angedeutet. Man muss schon sehen, dass es da ja eine sehr starke Varianz in diesen Zulassungsbarrieren oder Zulassungsbeschränkungen nach Fach, aber auch nach Ort gibt. Und dann hängt das natürlich sehr stark damit zusammen, nicht nur von der eigenen Note, sondern auch damit, was man gern zu studieren möchte und wo man das gern studieren möchte, wie eingeschränkt so ein NC dann tatsächlich ist letztlich. Aber nicht nur das, sondern auch tatsächlich, wie kompromissbereit man ist. Also ich möchte gern Medizin studieren und es ist natürlich schwieriger, in ein Medizinstudium reinzukommen als zum Beispiel, ich sage einfach mal, ein Biologie- oder Germanistikstudium. Bin ich bereit, um überhaupt zu studieren, den Traum Medizin zu studieren, aufzugeben? Genauso kann ich oder will ich aus dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, wegziehen, um ein Studium aufnehmen zu können. Und hier zeigt sich auch tatsächlich, dass unter denjenigen Schülerinnen, die sehr, sehr selektive Studienfächer anstreben, wie zum Beispiel Medizin oder Psychologie, dass sich hier diese sozialen Unterschiede tatsächlich zeigen. Und zwar, dass Kinder aus Nicht-Akademikerfamilien eher vom Studium abweichen, wenn sie so sehr starke Zugangsbarrieren antizipieren, während diejenigen aus Akademikerfamilien eher beim Studium bleiben und dann bei der Fachwahl Abstriche machen.
Sie haben jetzt schon über besonders prestigeträchtige Studiengänge gesprochen. Also es gibt ja eben besonders prestigeträchtige Berufe, wie eben in der Medizin oder Jura, dazu gehören dann vorab eben die Studiengänge. Und es scheinen ja oft auch Berufe zu sein, die den Menschen ja schon fast irgendwie in die Wiege gelegt werden. Also es gibt viele Ärzte oder auch Anwältefamilien. Ist das etwas, was in Deutschland auch besonders ausgeprägt ist?
Also Sie sprechen die Berufsvererbung an, die tatsächlich in dem Bereich der Profession, also bei den, Sie meinten schon bei den Ärzten, aber auch bei den Anwälten, Architekten und so weiter, besonders stark ausgeprägt ist. Und das ist in Deutschland tatsächlich der Fall, aber auch in vielen anderen Ländern. Also das ist, glaube ich, ein sehr universelles Muster, was man da sieht. Was wir zum Beispiel sehen, wenn wir konkret auf Medizin schauen, dass es hier tatsächlich die höchste Überrepräsentation von Akademikerkindern gibt im Vergleich zu anderen Studienfächern. Und wenn man sich den Beruf der Eltern anguckt, ist gar nicht so leicht, Daten zu finden. Wir haben selber welche erhoben und sehen hier, dass unter den Bewerberinnen und auch den zugelassenen Medizinstudierenden etwa 20% aus Ärztefamilien kommen. Eine Studie aus den 90ern zeigt auch, dass unter den Ärzten 20% selber Eltern haben, die auch Ärzte waren. Also es gibt keine 20% Ärzte an der deutschen Bevölkerung. Von daher kann man hier von einer sehr, sehr ausgeprägten Überrepräsentation ausgehen, ja.
Kommen wir nochmal zurück zu den Gründen. Über den NC haben wir schon gesprochen. Wir haben gesprochen über den Ort des Studiums. Was sind denn weitere Gründe für Leute aus Familien ohne Hochschulerfahrung, sich dann tatsächlich gegen das Studium zu entscheiden und zu sagen, nee, das ist doch nichts für mich?
Genau, also wenn wir erstmal nur auf diejenigen schauen, die das Abitur tatsächlich erreicht haben, ne? Also Selektionsschwellen gibt es natürlich vorher schon stark, aber wenn wir uns auf die Abiturientin beschränken, gibt es hier wiederum eine Vielzahl wirklich an Gründen, ein ganzes Konglomerat. Also ein Grund ist natürlich, ich meine, in Deutschland, und das ist natürlich auch etwas sehr Gutes, haben wir ein sehr, sehr gut ausgeprägtes Berufsausbildungssystem, das sehr sichere und stabile Arbeitsmarkterträge ermöglicht. Und das ist natürlich für Abiturientinnen aus Nicht-Akademikerfamilien eine attraktive Option. Man verdient sofort Geld, man hat einen rechtssicheren Job. Und das lenkt ab, weil es eben diese Art von Sicherheitsnetz bildet. Was spielt noch eine Rolle? Kostenüberlegung. Das mag im deutschen Kontext vielleicht etwas erstaunen, weil Studiengebühren gibt es nicht mehr. Dann gibt es ja das BAföG, was auch im internationalen Vergleich eine recht großzügige Finanzierungsquelle für Abiturientinnen aus finanziell schwächer aufgestellten Familien darstellt. Aber es geht ja auch nicht nur um diese direkten Kosten, es sind Opportunitätskosten, man steckt viel stärker in den Arbeitsmarkt ein. Es sind aber auch soziale Kosten. Denkt man, dass man in diesem neuen Umfeld, in diesem Akademikerumfeld zurechtkommt, fühlt man sich eben wie ein Fisch im Wasser oder eben nicht. Und das ist sicherlich wichtig. Informationsbarrieren spielen eine Rolle. Natürlich auch die Schulleistung, da gibt es Unterschiede, aber auch über diese faktische Schulleistung hinaus auch die Wahrnehmung, kann man so ein Studium überhaupt schaffen? Welche Unterstützung kann ich bekommen aus meinem sozialen Netzwerk und so weiter? Und da gibt es natürlich auch Herkunftsunterschiede.
Und jetzt würde ich erstmal davon ausgehen, dass Universitäten und Fachhochschulen relativ neutral sind, wenn es um Zulassungsbeschränkungen geht, wie zum Beispiel den NC, den Numerus Clausus. Wie würden Sie das einstufen? Geht das da wirklich immer primär um Leistung oder geht es auch bei den Zulassungsbeschränkungen vielleicht noch um andere Faktoren?
Also wenn man sich innerhalb der zulassungsbeschränkten Studiengänge die Kriterien anschaut, nach denen ausgewählt wird, also zum Beispiel die Abi-Note, Tests, Berufserfahrung und so weiter und so fort, sind die meisten tatsächlich eher meritokratische Kriterien. Das heißt, Kriterien, die eher davon ausgehen, dass sie so eine Art Leistung oder auch Anstrengung messen. Da würde man natürlich jetzt erstmal davon ausgehen, dass das was Neutrales ist und vielleicht auch was ganz Legitimes. Jemand, der viel Leistung erbringt, sollte vielleicht auch eher dann einen stark nachgefragten Studienplatz bekommen. Wenn man sich das aus einer soziologischen Perspektive etwas genauer ansieht, muss die Antwort leider etwas desillusionierend ausfallen. Denn prinzipiell auch diese meritokratischen Kriterien sind natürlich stark sozial ungleich verteilt. Ich sprach vorhin schon über Schulnoten und das liegt natürlich eher weniger stark an unterschiedlicher Intelligenz zwischen sozialen Gruppen, sondern eben an unterschiedlichen Möglichkeiten der Eltern in der Schule zu unterstützen, sich zu involvieren, auch mit den Lehrern in Kontakt zu treten und so weiter und so fort. Wenn wir an Tests denken, Tests werden ja jetzt auch vermehrt eingeführt. Hier gibt es sehr viele Studien, zum Beispiel aus den USA, die zeigen, dass hier dieser starke Fokus auf Zulassungstests dazu führt, dass eine ganze Vorbereitungsindustrie, eine sehr teure Vorbereitungsindustrie entstanden ist, die natürlich vor allem von sozial privilegierten Schülerinnen und Schülern genutzt wird, um sich eben optimal auf diese Tests vorzubereiten. Prinzipiell haben fast alle Kriterien das Potenzial, sozial ungleich zu wirken, einfach weil sich die sozial privilegierten Schichten anpassen können, weil sie das System wissen und auch die Ressourcen dafür haben. Die einzige Ausnahme ist vielleicht das Los. Tatsächlich. Hier stellt sich dann nur noch die Frage, wer begibt sich in die Lotterie, also wer nimmt teil? Und man muss dazu auch sagen, dass das Los oder so eine Zufallsauswahl in der Regel eher nicht als legitim wahrgenommen wird, weil sie eben nicht auf meritokratischen, leistungsbasierten Kriterien beruht, sondern als sehr beliebig wahrgenommen wird.
Und Sie untersuchen ja auch, inwiefern die Zulassung zum Medizinstudium den Meritokratie-Glauben beeinflusst, also den Glauben daran, ob die Zulassung und die gesellschaftliche Position jetzt von der eigenen Anstrengung abhängt oder inwiefern dann eben Glück, zum Beispiel das Glück, reiche Eltern zu haben, eine Rolle spielt. Wie lässt sich denn dieser Meritokratie-Glaube überhaupt untersuchen?
Genau, das ist auch etwas, was wir in einem Projekt machen und tatsächlich am Beispiel, Sie meinten es schon, von der Zulassung zum Medizinstudium. Also die Idee ist, dass Erfolgs- oder Misserfolgsereignisse den Meritokratie-Glauben beeinflussen. Und wir machen das eben dann Beispiel von der Zulassung zum Medizinstudium, weil das eben sehr, sehr nachgefragte, sehr selektive Studiengänge sind, die da auch dann wiederum zu einem sehr nachgefragten und prestigereichen Beruf führen, sodass man davon ausgehen kann, dass hier Erfolgs- und Misserfolgserfahrungen auch eine einfach sehr einschneidende Wirkung für die jungen Menschen haben, die sich in den Prozess begeben. Was haben wir gemacht? Wir haben im Prinzip Daten erhoben der Bewerberinnen und Bewerbern der 2018er Bewerbungskohorte und haben sie einmal befragt vor der Zulassung und einmal nach der Zulassung. In beiden Erhebungen haben wir den Meritokratie-Glauben erhoben und können eben dann schauen, inwiefern dieser sich verändert, in Abhängigkeit davon, ob sie Erfolg oder Misserfolg hatten.
Und gibt es dazu schon erste Ergebnisse?
Ja, genau. Also die ersten Ergebnisse zeigen, dass sich im Prinzip etwas bestätigt. Im Englischen heißt es Self-Serving Bias. Man könnte es vielleicht übersetzen mit einer Verzerrung, die dem Selbstwert dient. Und zwar finden wir Folgendes, dass Erfolg tatsächlich dazu führt, dass der Meritokratie-Glaube gestärkt wird. Also der Glaube daran, dass Leistung und Anstrengung wichtig dafür sind, dass man eben zugelassen wurde oder eine hohe gesellschaftliche Position erreicht. Während es den Glauben an strukturelle oder fatalistische Glück, ökonomische Ressourcen, Familienhintergrund an solche Faktoren senkt. Und genau umgekehrt sehen wir das für diejenigen, die einen Misserfolg erlebt hatten, die also nicht zugelassen wurden. Hier sehen wir, dass der Glaube an Leistung, die Wichtigkeit von Leistung und Anstrengung sinkt und die Wichtigkeit von ökonomischen Ressourcen, Familienhintergrund, Glück steigt. Und das hilft natürlich den Individuen dabei, diese Misserfolgserfahrung auch ein bisschen abzufedern und die negativen Konsequenzen, die damit verbunden sind, zum Beispiel negative Konsequenzen für das Selbstwertgefühl.
Und was denken Sie, hat das dann auch für gesellschaftliche Auswirkungen?
Also zum einen diese Zusammenhänge, die wir sehen, könnten ein Mechanismus dahinter sein, der dazu beiträgt, warum gesellschaftliche Ungleichheiten so persistent sind, also sich so wenig wandeln über die Zeit. Und zwar muss man sich überlegen, wenn diejenigen, die erfolgreich sind, daran glauben, dass ihr Erfolg und auch der Erfolg anderer Erfolgreicher vor allem auf Leistung und Anstrengung basiert und strukturelle Barrieren eher ausblenden oder wenn sie selbst überwinden mussten, eher vergessen, dann trägt das sicherlich nicht dazu bei, dass diese strukturellen Barrieren von eben denjenigen in statushohen Positionen einfach verringert werden. Und also das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt ist vielleicht eher aus einer individuellen Perspektive. Es ist natürlich hochproblematisch, wenn es hier zu so einer Art Teufelskreis kommt. Und zwar, wenn Erfolg dazu führt, dass der Meritokratie-Glaube steigt, dies dazu führt, dass die Motivation steigt, die Leistung, was wiederum in Erfolg mündet und dann fängt das Ganze wieder von vorn an. Und für Misserfolg genau das Gegenteil. Ne? Misserfolg führt zu einer Senkung des Meritokratie-Glaubens, führt zu Demotivation, schlechterer Leistung, erneuten Misserfolg, sodass man hier davon ausgehen kann, dass wenn dieser Zirkel nicht durchbrochen wird, dass es zu einer Kumulation von Erfolgs- und Misserfolgserlebnissen über den Lebenslauf kommt, was natürlich ja auch fatal ist für Individuen, diejenigen, die Misserfolg erlebt haben.
Frau Finger, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, bitte, vielen Dank.
12:22, das Gespräch am Wochenende. sonnabends um 12.22 Uhr im RBB 24 Inforadio. Mehr zu Themen und Gästen online unter rbb24inforadio.de.